Wir haben es schon gehört.
Und manche haben es vielleicht auch schon vor dem Gottesdienst gemerkt. Heute ist der zweite Advent. Wir haben auch schon gehört, was das Wort bedeutet. Ankunft. Mit dem Advent beginnt ja auch das neue Kirchenjahr. An Advent zünden wir Kerzen an. Hinter mir stehen 4 Kerzen, 2 sind an. Da auf dem Bild sind auch 2. Das ist ein Adventskranz. Das ist vielleicht eher eine Adventsstange oder wie immer man es nennen will, ich weiß es nicht. Der Brauch, an einem Adventskranz Kerzen anzuzünden, kam erst im 19. Jahrhundert auf. Eine Idee des evangelischen Theologen und Erziehers Johann Hinrich Wichern, der in Hamburg verarmte Kinder in einem Bauernhaus betreute. Um ihnen die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen, baute er aus einem alten Wagenrad einen Holzkranz mit 20 kleinen roten und 4 großen weißen Kerzen als Kalender. Das hat man ein bisschen verkleinert inzwischen. Es gibt nur noch die 4 großen Kerzen für die 4 Adventssonntage. Und das hat sich ganz schnell in Deutschland und in Österreich und wahrscheinlich auch inzwischen in dem einen oder anderen Land durchgesetzt. Eigentlich eine Hilfe, die Ungeduld ein bisschen zu bremsen, schon mal ein bisschen vorfeiern zu können, bevor Weihnachten kommt. Und darum geht es heute. Wenn Advent Ankunft heißt, dann heißt das ja nicht nur, dass wir uns zurückerinnern, so ein bisschen nostalgisch feiern, vor 2000 Jahren wurde Christus geboren, sondern Christen schauen auch, wie Klaus das ja schon sagte, nach vorne und erwarten, dass Christus kommt. Und das ist auch schon 2000 Jahre lang so. Im 5. Kapitel des Jakobusbriefes finden wir einen Text, in dem es genau darum geht. Da heißt es: Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Jesus kommt wieder. So war es die feste Überzeugung der frühen Christen. Und so ist es bis heute die Überzeugung in allen christlichen Kirchen, egal welcher Konfession. So heißt es ja auch im apostolischen Glaubensbekenntnis, das ja in vielen Kirchen sogar jeden Sonntag im Gottesdienst gesprochen wird, über Jesus: Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Denn von Anfang an, seit Bestehen der christlichen Kirche, war und ist es Überzeugung, dass das erste Kommen Jesu, seine Geburt in der Krippe in Bethlehem, nicht das letzte war. Er sprach davon, dass er, nachdem er nicht mehr sichtbar unter seinen Leuten sein würde, den Heiligen Geist schickt, der seinen Platz einnehmen würde. Er sprach aber auch davon, dass er wiederkommen würde. Und er sagte damals: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgelegt hat. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Allein an dieser letzten Aussage, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde, hätten sich seine Jünger ausrechnen können, dass das eine ganze Weile dauern würde. Vor allen Dingen in einer Welt, in der man damals noch gar nicht wusste, wo wohl die entferntesten Gegenden der Erde sind, geschweige denn, wie man da hinkommt. Und trotzdem, es waren keine paradiesischen Zeiten, in denen die frühen Christen lebten. Viele verloren ihr Leben, weil sie Christen geworden waren, und sie dachten tatsächlich, so lange kann es doch gar nicht mehr weitergehen. Das überleben wir Christen nicht mehr lange. Bald muss es doch soweit sein. Jesus kommt, Er richtet die Lebenden und die Toten und dann kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Da wird Gott dann immer bei uns sein. So wie es im letzten Buch des Neuen Testamentes in der Offenbarung heißt, er wird alle unsere Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher ist, ist vergangen. Aber Jesus kam nicht. Er sandte seinen Geist, der so ist wie er. Er wohnt in denen, die ihm vertrauen. Er ließ uns nicht allein. Aber wir leben so wie die frühen Christen immer noch in der Warteschleife. Jesus hat seinen Jüngern versprochen, dass er auf diese Erde zurückkommt. Er hat auch von verschiedenen Zeichen und Ereignissen gesprochen, die seiner Wiederkunft vorausgehen würden. Dennoch war und ist unklar, wie das alles geschehen wird. Immer wieder wurde versucht, die Prophezeiungen der Bibel miteinander zu verknüpfen und einen endzeitlichen Plan zu entwerfen. Immer wieder standen irgendwelche Wesen da und wiesen darauf hin, dass das Ende jetzt nicht nur nah, sondern vielleicht sogar ganz besonders nah sei. Aber die Bibel ist kein Fahrplan. Sie erzählt uns Gottes Heilsplan. Sie zeigt uns, wie wir heute mit Gott versöhnt sein können. Sie ermutigt uns aber an keiner Stelle zu Spekulationen darüber, wie viel Zeit wir denn eigentlich noch haben. Dennoch haben sich im Laufe der Jahrhunderte verschiedenste konkrete Erwartungen darüber gebildet. Nicht immer in gleicher Intensität. Vielmehr waren es oft besondere Ereignisse, durch die Menschen meinten, jetzt ist es besonders nah. Dürrezeiten, Überschwemmungen, Pestepidemien, aber auch Kriege und politische Bedrohungen. Immer wieder forderten sie dazu heraus, solche Phänomene als Zeichen der Zeit zu deuten und mit den endzeitlichen Plagen zu identifizieren. Die Völkerwanderung, der Wechsel vom ersten zum zweiten Jahrtausend, natürlich auch der vom zweiten zum dritten Jahrtausend, die Kreuzzüge am Ende des ersten Jahrtausends, Anfang des zweiten. 1529 schlossen die Türken unter Sultan Süleyman dem prächtigen Wien ein. Das christliche Abendland sah sich durch diesen Eroberungsfeldzug bedroht. Martin Luther, der in dieser Zeit lebte und wirkte, meinte, jetzt sei auch der Antichrist endlich da, und zwar in Person des Papstes. Aber er war auch der Meinung, im türkischen Herrscher sei auch der Teufel am Werk. Sein Weggenosse Melanchthon meinte, der geistliche Antichrist sei der Papst und der politische Antichrist der türkische Herrscher. Als durch den Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert ganze Landstriche, vor allen Dingen in Süddeutschland, entvölkert wurden, als die Türken über 100 Jahre später, 1689, wieder vor Wiens Toren standen, witterten viele Menschen Endzeit. Und als 5 Jahre nach Ende der Französischen Revolution Napoleon Bonaparte Kaiser von Frankreich wurde, brachten viele fromme Menschen, besonders in Deutschland, das mit dem Tier aus dem Abgrund und den teuflischen Heerscharen der Endzeit aus der Offenbarung des Johannes in Verbindung. Auch als Stalin und Hitler Millionen Menschen ermorden ließen, sahen etliche die Endzeit herbeigekommen. Immer wieder meinten Menschen, jetzt muss es doch soweit sein. Und immer wieder mussten arme Bibelstellen dafür herhalten, um das zu beweisen, dass es jetzt soweit sei. In den 70er Jahren waren die Bedrohung durch den Kommunismus, aber auch das Entstehen der europäischen Staatengemeinschaft, in dem einige damals den in Daniel 7 angesprochenen 10-Staaten-Bund sahen, ein vermeintlicher Beweis für die Nähe des Kommens Jesu. Und vorgestern las ich im Internet wieder mal eine Überschrift. Da stand diesmal, islamische Türkei, eine biblische Prophezeiung erfüllt sich mit Erdogan als oberster Kalif eines islamischen 10-Staaten-Bundes. Da hat man wieder einmal was Neues gefunden. Übrigens kam ich darüber auf die Seite eines Mannes, dessen Buch über einen alten Planet Erde, von dem man nicht weiß, wohin, in den 70er Jahren kursierte und der immer noch aktiv zu sein scheint. Er hat das nicht geschrieben, aber die Verlinkung war da. Sie hört nicht auf, die müßige Spekulation über die baldige Wiederkunft Jesu, die ewige Wiederholung der immer gleichen Bibelstellen, die auf aktuelle politische Gegebenheiten bezogen werden. und spätestens nach einigen Jahren wieder verworfen werden müssen. So wie, viele werden es wissen, die Europäische Union inzwischen kein 10-Staaten-Bund mehr ist, sondern immerhin 28 Mitglieder hat. All das ist Geschichte und wir warten immer noch und werden aufgefordert, haltet geduldig aus. Dazu fordert Paulus die frühen Christen auf. Gott hat nicht versprochen, sie vor den Wirklichkeiten einer von ihm abgefallenen Welt zu bewahren. Wir leben in einer Zwischenzeit. Jesus war da. Er wirkt auch heute durch seinen Geist. Aber er ist noch nicht wiedergekommen. Der Himmel ist noch nicht da. Er fordert nicht auf, Endzeittheorien zu entwickeln, die dann meist in irgendwelchen Spekulationen enden. Wenn man wie ich 59 Jahre alt ist, hat man schon so manches dieser Art mitgemacht und vielleicht früher selbst geglaubt, naja, das nächste Jahrzehnt werden wir nicht erleben. Inzwischen sind etliche davon vergangen. Wie die frühen Christen leben wir in einer Zeit dazwischen, in der die durch das Kreuz und die Auferstehung bewirkte Erlösung bereits erfolgt ist. Aber unser neues Leben in Christus muss erst zur Vollkommenheit gelangen. Das verleiht unserer Existenz eine Spannung auf die Zukunft, auf die Ewigkeit hin. Wir dürfen wissen, unser Leben geht nicht ins Leere. Wir haben ein Ziel vor Augen. Wir können uns nach dem ausstrecken, was Gott uns durch Jesus Christus schenkt. Die Gefahr von Endzeittheorien besteht darin, dass man aus einzelnen Bibelstellen ganze Konzepte entwickelt. Man interpretiert die Bibel und das, was geschieht, durch die eigene Brille. Die habe ich ja auch gerade auf. Bibelstellen und Zeitereignisse, die den eigenen Endzeitplan stützen, werden zitiert. Andere hingegen werden ignoriert. Und häufig besteht auch die Gefahr, die Endzeitangst als Mittel zu gebrauchen, so wie es manche heute tun. Paulus ermutigt zur Geduld. Verliert euch nicht in Fantasien über die Endzeit, sondern lebt. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Für den Bauern ist die kommende Ernte Wirklichkeit. Hier wird ja nicht alles diskutiert, was eine Ernte im Vorfeld zerstören könnte, sondern Paulus geht von Normalen aus. Ja, der Bauer muss dafür auch hart arbeiten. Aber es gibt auch Dinge, die muss er Gott überlassen. Die Frucht wächst heran. Da kann man bei zugucken, wenn man viel Zeit hat. Aber man muss auch wissen, sie kann erst geerntet werden oder man sollte sie erst ernten, wenn sie reif ist. Es nützt nichts, die Ernte früher herbeizusehnen. Sie kommt, wenn die Früchte reif sind. Und in der Tat, Geduld müssen wir lernen. Wie gerne hätten wir manchmal jetzt schon den Himmel auf Erden. Alles ist gut. Alles gelingt, kein Leid, kein Schmerz, kein Angstgeschrei. Aber so ist diese Welt eben noch nicht. Im übertragenen Sinn bringt Gott noch seine Ernte ein. So viele Menschen sind noch fern von ihm. So viele haben pervertierte Vorstellungen von ihm. So viele kennen ihn nicht als liebenden Gott, sondern als grausamen Tyrannen. So oft wurde sein Name in der Geschichte missbraucht. Haltet geduldig aus. Bereitet Gottes Ernte vor. Freut euch auf das, was vor euch liegt. Ungeduld führt dazu, dass man das Gute, das erwartet wird, zum falschen Zeitpunkt selber herbeiführen will. Ungeduld im religiösen Bereich gebiert Fundamentalismus. Sie will den himmlischen Zustand jetzt. Sie behauptet, schon jetzt gäbe es für den, der glaubt, keinen Schmerz und kein Angstgeschrei mehr und zerstört Menschen durch den Irrglauben, zum Beispiel ihre Medikamente seien überflüssig. Sie will das, was Gott einmal schafft, selber herbeiführen und durchsetzen. Sie will Menschen das, was nur freiwillige Entscheidung sein kann, aufzwingen. Zum Beispiel auch durch Beschneidung der Religionsfreiheit. Wer anders denkt, dem muss das doch verboten werden. Nein, haltet geduldig aus. Ihr könnt den Himmel nicht selber konstruieren. Im Gegenteil, macht es ganz anders. Stärkt eure Herzen. Fasst euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben. Denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Das Kommen des Herrn, davon hat Paulus im 1. Thessalonicher Brief schon deutlich gemacht, dass das jederzeit geschehen kann. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Die kündigen sich in der Regel nicht an. Ganz im Gegenteil. Dann wissen Sie, würden Sie vermutlich erfolglos sein, weil die Polizei Sie dann erwartet. Ein Dieb kommt unerwartet und plötzlich, genau dann, wenn man überhaupt nicht damit rechnet. Damit vergleicht Paulus Jesus nicht mit einem Dieb. Er will ja nur mit diesem Beispiel auf den Zeitpunkt eingehen. Wer behauptet, er wisse, jetzt oder in den nächsten 10 oder 20 Jahren kommt Jesus, der liegt schief. Das kann man nicht erkennen und wissen. Und bis dahin fordert er auf, stärkt eure Herzen im Glauben. Ich habe mal nachgeschaut. Im griechischen Text, in dem das geschrieben ist, steht von Glauben gar nichts, auch wenn das hier sicherlich gemeint ist. Eigentlich heißt es hier, macht euch gegenseitig stark oder macht eure Herzen beständig. Nicht als Einzelkämpfer können wir überleben, auch nicht im Glauben. Wer nicht am Leben einer Gemeinde teilhat, geht irgendwann unter. Das gegenseitige Stärken ist das, was Geduld schafft und was uns hilft, in dieser Zwischenzeit zu überleben. Und das Stärken des anderen ist jedermanns Aufgabe. Jedem geht es mal so, dass er Stärkung braucht, aber auch, dass er stärken kann. Jeder ist Bereicherung für andere, aber er wird auch durch andere bereichert. Es geht auch nicht darum, dass Starke die Befehlsgewalt haben und die anderen ihnen folgen sollen, sondern wir sollen helfen, andere zu stärken. Ich habe eben gesehen, da auf dieser Tafel, die da noch an der Wand steht, wo die Dankanliegen vom Gebetsabend dran sind, ist jetzt auf der rechten Seite noch was anderes. Ich weiß nicht, wie es da drauf geflattert ist, aber da geht's um, bitte? Von eurem Hauskreis hier in Sinzig. Okay, ah ja. Also da geht's um mündiges Christsein und genau das ist es. Wir sollen nicht die Schwachen schwach sein lassen, sondern wir sollen einander helfen, mündig zu werden. Natürlich gibt es immer Starke und Schwache, aber die Aufgabe der Starken ist es, die Schwachen zu stärken. Und vielleicht werden die Schwachen einmal so stark sein, dass sie andere Schwache stärken können. Stärkt eure Herzen im Glauben. Und damit ist nicht eine Selbsttherapie gemeint, sondern da geht es um das Miteinander, stärkt eure Herzen untereinander im Leben der Gemeinde. Und dann, ja, so heißt es da wörtlich, seufzt nicht gegeneinander. Vielleicht nicht das allerbeste Deutsch, ich habe erst dreimal hingucken müssen, aber so heißt es eigentlich. Übersetzt wird das in der Übersetzung, aus der ich anfangs gelesen habe, klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt das Gericht Gottes nicht vorweg. Be- und verurteilt einander nicht. Seufzt nicht gegeneinander. Ich hätte vielleicht eher gedacht, seufzt nicht übereinander. Aber hier wird's noch ein bisschen verstärkt. Seufzt nicht gegeneinander. Wendet euch mit eurem Jammern nicht gegen die anderen. Tja, manche Menschen sind ja in der Tat nicht einfach. Da kann schon mancher Seufzer auskommen. Natürlich betrifft das unsere Gemeinde überhaupt nicht, aber in anderen Gemeinden mag das doch durchaus schon mal so sein. Und so, wenn man die Ökumene sieht, kommt das ja doch das eine oder andere Mal vor. Und vielleicht denkt man dann, muss ich den wirklich ertragen? Oder wie lange müssen wir die noch aushalten? Und oft beruhen diese Seufzer ja auf Gegenseitigkeit. Weil das ja meistens zwei Menschen betrifft oder auch Gruppen von Menschen, die sehr gegensätzlich geprägt sind. Wir sind sehr unterschiedlich, nicht nur in unserer Persönlichkeitsstruktur, auch in unserem Denken. Deswegen gehören die beiden Aufforderungen zusammen. Stärkt eure Herzen im Glauben und seufzt nicht gegeneinander. So kommt ihr voran, mein Paulus. So wächst ihr in Richtung des Reiches Gottes. Wer nur über den anderen seufzt oder gegen den anderen seufzt, hat nicht begriffen, dass er von dem anderen auch etwas lernen kann. Er hat noch nicht verstanden, dass er den anderen braucht. Wer sich nicht mehr selber in Frage stellen kann, wer unfähig ist, seine eigene Meinung auch einmal zu überdenken, der kommt nicht weiter. Dem könnte es irgendwann zu viel werden. Wer andere verurteilt, der wird verurteilt. Wer sich dem anderen gegenüber öffnet, der erlebt Segen. Die Zeit vom Pfingsten bis zur Wiederkunft Christi ist eine Zeit der Warteschleife. Paulus macht uns für diese Zeit deutlich, dass wir geduldig sein dürfen, dass wir warten dürfen, dass wir wissen dürfen, so wie die Ernte beim Bauern kommt, so wird Christus auch wiederkommen. Dass die Geschichte unserer Welt ein Ziel hat. Er kommt. Dass wir nicht nur jetzt im Hier und Jetzt und nicht nur für uns leben dürfen, sondern wissen dürfen, Christus ist jetzt durch seinen Geist bei uns und eines Tages werden wir endgültig bei uns sein. Und bis dahin dürfen wir lernen, geduldig auszuhalten. Bis dahin dürfen wir Stärkung erfahren in der Begegnung miteinander und in der gemeinsamen Begegnung mit Christus. Wir dürfen unsere Herzen im Glauben stärken. Und wir sollen lernen, nicht gegeneinander zu seufzen, sondern uns über den anderen zu freuen, von ihm Bereicherung zu erleben und alles zu tun, um auch ihn bereichern zu können. Und das kann ja auch manchmal sein, dass das heißt, wir reden über das, was unsere Gegensätze sind. Das kann, wenn man offene Ohren und Herzen hat, für alle Beteiligten eine gute Bereicherung sein. Seufzt nicht gegeneinander, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Christus kommt und er möchte, dass wir so leben, dass wir zeigen, wir erwarten ihn und andere dazu einladen. Die Zeit nutzen, bis er dann kommt, wenn es soweit ist, um anderen zu sagen, Christus ist da und er möchte dir begegnen. Er möchte dir seine Liebe schenken. Amen. Lasst uns einen Moment stille sein und dann möchte ich mit uns beten. Herr, es ist gut zu wissen, dass du uns nicht alleine zurückgelassen hast, sondern dass du uns deinen Geist geschenkt hast. Und es ist gut zu wissen, dass es nicht einfach immer weitergeht, sondern dass du die Zukunft bist, dass du kommst, dass du wirklich ganz Neues schaffen wirst. Und danke, dass du Menschen zu dir einlädst, dass du niemanden, der zu dir kommt, hinausstößt, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir in dir Halt und Geborgenheit finden dürfen, egal was geschieht. Danke, dass du versprochen hast, dass denen, die zu dir gehören, ja, dass die niemand aus deiner Hand reißen kann. Danke, dass du uns das zusagst und dass du sagst, dass die, die dir vertrauen, ewiges Leben haben dürfen. Danke, Herr, dass du uns damit beschenkst. Amen.